Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, jauchzet Gott alle Lande. So beginnt der Psalm 66, den wir gerade gebetet haben. Daraus leitet sich die lateinische Bezeichnung Jubilate für den heutigen dritten Sonntag nach Ostern ab. Jauchzet, jubiliert, Lob singt unserem Gott. Wir sind noch in der Osterzeit. Für die heute beginnende Woche hat man dazu den Wochenspruch gegeben aus dem zweiten Brief des Paulus an die Korinther, 5. Kapitel, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich möchte Sie jetzt zunächst einfach mal fragen, wie geht es Ihnen mit dieser Aussage? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Was fühlen, was denken Sie, was löst dieser Vers bei Ihnen aus? Freuen Sie sich darüber? Oder fragen Sie, was da neu geworden sei? Was heißt das in Christus sein? Wollen Sie vielleicht lieber beim Alten verbleiben, indem Sie sich ganz wohlfühlen und scheuen das Neue? Oder drängt alles zum neuen Leben? Haben Sie eine große Sehnsucht nach einer Neuschöpfung, weil Sie sich durch das Alte ermüdet fühlen? In meiner Jugend war mein persönliches Erleben dieses Verses hochfrustrierend. Denn die Luther-Übersetzung von 1956-64, die ich damals las, lautete noch: Siehe, alles ist neu geworden. Alles neu geworden? Das war in meinem Leben nun wirklich nicht der Fall. Immer wieder quälte und quält mich persönliches Verhalten, das Gott nicht gefallen kann, also Sünde und Schuld. Meine Erfahrung sprach gegen diesen biblischen Paulussatz. Und ich fragte, was ist so grundsätzlich falsch mit meinem Leben, dass nicht alles neu ist? Meine Erfahrung war viel eher die, so wie Martin Luther sie in das lateinische Wort gepackt hat, simul justus et peccator. Ich bin ein Mensch, der durch Kreuz und Auferstehung Jesu gerechtfertigt worden ist vor Gott und gleichzeitig ein Mensch mit Sünde und schlechtem Gewissen. Deshalb war ich dann sehr dankbar, als ich in der Elberfelder Bibel und auch in der jetzigen Luther-Übersetzung vermutlich etwas korrekter übersetzt lese: Neues ist geworden. Ja, in meinem Leben ist durch meinen Glauben schon etwas, vielleicht sogar einiges neu geworden, wenn leider auch noch lange nicht alles. Eine kurze Nebenbemerkung: Gute Übersetzungen der Bibel sind wirklich wichtig. Denn dies ist auch ein Text der Hoffnung. Ja, es geht um die Neuschöpfung Gottes der gesamten Welt mit dem Ziel Gerechtigkeit, Frieden und einem versöhnten Leben in der Nähe Gottes. Und die ganze Bibel durchzieht diese Spannung von Gottes Verheißung und noch ausstehender Erfüllung. Von der Zusage Gottes schon jetzt, aber einem noch nicht der Erfüllung. Schon in dieser Welt haben wir im Glauben die Gewissheit des Heils in Gott, aber es wird sich erst mit Jesu Wiederkommen vollständig zeigen, wenn wir mit ihm das ewige Leben in seiner Nähe erleben werden. Wie Paulus sagt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Deshalb sehen wir als Menschen, die Jesus von Sünde und Schuld am Kreuz befreit hat, zwar hoffentlich auch Neues und gute Frucht in unserem Leben, aber leider noch nicht alles neu. Paulus zieht im zweiten Korintherbrief die ganz großen Linien der Heilsgeschichte Gottes nach, als er sich mit den Gegnern seinen Gegnern in der Gemeinde von Korinth auseinandersetzt. Er zeigt ihnen auf, dass er vom kommenden ganz ernsten Gericht Gottes her über jeden Menschen, so wie sein Tun und Lassen her, denkt. Paulus geht nicht einmal, wie er es im Römerbrief ausführlich tut, darauf ein, dass wir Menschen von uns aus vor diesem Gericht Gottes nicht bestehen können. Das setzt er einfach voraus, weil wir unsere eigenen Wege ohne Gott gegangen sind und uns nicht an Gott und seine an Gottes Weisung gehalten haben. Das ganze Leben des Paulus und seines Teams ist nun, gerade auch gegenüber der Korinther-Gemeinde, von der rettenden Liebe Jesu Christi bestimmt. Die Liebe Christi drängt uns. Menschen wie Paulus haben im Glauben Folgendes erkannt. Jesus, der Unschuldige und Sündlose, ist am Kreuz stellvertretend für alle Menschen gestorben, sodass sie alle als der Sünde gestorben gelten. Damit ist die Schuld der Menschheit vor Gott gesühnt und Jesu Ziel ist es, dass sie künftig nicht sich selbst leben, sondern für Jesus Christus, der für sie gestorben und auferweckt wurde. So wie Jesus Menschen im Glauben an seinem Tod teilhaben lassen will, damit ihre Sünde und Schuld vor Gott getilgt ist, sollen sie ein neues Leben aus der Kraft seiner Auferstehung führen. Nicht mehr nach eigenen Maßstäben, sondern zur Ehre ihres Herrn Jesus Christus und Gottes. Paulus betont noch einmal sehr ausdrücklich, dass diese ganze Rettung vor dem verurteilenden Richterspruch Gottes von Gott selbst ausgegangen ist. Es ist ausschließlich seine Gnade und Liebe, die unsere Rettung in Gang setzt und vollendet. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns, gemeint sind Paulus und seine Mitarbeiter, das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Es ist allein Gottes Rettungshandeln, dass er, Jesus, der die Sünde nicht kannte, für uns am Kreuz von Golgatha zur Sünde gemacht hat, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Mit anderen Worten, durch sein stellvertretendes Handeln hat Jesus nach dem Entschluss Gottes aus Liebe alle unsere Schuld und Sünde am Kreuz getragen, damit wir gerecht vor Gott werden und ein neues Leben in Verbindung mit ihm führen. Durch Jesu Auferstehung aus dem Tod durchbricht Gott das Schicksal des sündigen Menschen und des gesamten Kosmos von Tod und Verurteilung. Der auferstandene Jesus Christus ist eine Neuschöpfung Gottes. Warum ist es aber eigentlich gleich eine völlige Neuschöpfung notwendig? Über die erste Schöpfung heißt es doch im ersten Buch Mose, Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es gibt aber eine manchmal übersehene Pandemie, und zwar seit Urzeiten, die 100% Durchseuchung geschafft hat. Der Sündenfall, also der Ungehorsam des Menschen gegen Gottes Gebot und seinen Eigensinn und seine Sünde hat weitgehend alles kaputt gemacht. Und der Mensch sowie die gesamte Schöpfung wurden der Vergänglichkeit und dem Tod unterworfen, weil sie gegen Gott aufbegehrt hatten. Es ist eigentlich ja nicht zu übersehen, dass die Menschheit zu allem möglichen Bösen fähig ist und dass die ganze Welt der Vergänglichkeit unterliegt. Auch wir Menschen können eigentlich ja nicht darüber hinwegsehen, dass wir uns nicht so verhalten, wie man es erwarten sollte, und auch, dass wir Krankheit und Tod unterworfen sind. Es hat nun viele, viele Versuche in der Geschichte gegeben, die Misere des Menschen zu heilen. Ich komme nur auf wenige Beispiele zu sprechen. Wir haben heute den 8. Mai 2022. Am 8. Mai 1945, also taggenau vor 77 Jahren, erklärte Generalfeldmarschall Keitel in Berlin-Karlshorst die bedingungslose Kapitulation Deutschlands und damit den Zusammenbruch des verbrecherischen Naziregimes als Konsequenz unheimlicher Sünden. Auch die Nazis hatten eine neue Welt errichten wollen. Dafür wollten diese ideologischen Verbrecher im Wortsinn ja auch einen neuen, starken Menschen von arisch-germanischer Rasse züchten und ihm allein Raum auf dieser Welt lassen. Juden und viele andere als Untermenschen deklarierte Menschen, Kranke und Behinderten, wurde das Lebens- und Existenzrecht abgesprochen und sie wurden buchstäblich vernichtet. Gleichzeitig sollte zum Beispiel im Lebensborn der SS der neue Mensch gezüchtet werden. Was für eine unglaubliche Hybris, was für ein Verbrechen. Und es ist eigentlich eine Ironie des Teufels, dass Putins Russland seinen bösen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit ähnlichem Nationalismus der Russen 77 Jahre später führt. Aber auch im Sowjetkommunismus wollte man von Anfang an einen neuen und moralisch einwandfreien, einen kommunistischen Menschen schaffen durch entsprechende Erziehung. So erklärte der sowjetische Parteichef Brezhnev beim 24. Parteitag der KPdSU im Jahr 1972. An einem der ersten Plätze der ideologischen Arbeit steht die Erziehung des sowjetischen Menschen zu einer neuen kommunistischen Einstellung zur Arbeit. Es kann keinen Sieg der kommunistischen Moral geben, ohne entscheidenden Kampf gegen deren Antipoden wie Raffgier, Bestechlichkeit, Müßiggang, Verleumdung, anonyme Schmähbriefe, Trunksucht und dergleichen. Aber je länger das Warten, desto größer war die Enttäuschung. Wir wissen alle, wie das Sowjetsystem unter Gorbatschow und Jelzin zusammenbrach und auch welche moralischen Defizite dabei offenbar wurden. Es gibt auch viele aktuelle, zum Teil hochambitionierte Versuche zur persönlichen Selbstoptimierung, zum Beispiel durch Ernährung und Verhalten, die in die gleiche Richtung zu gehen scheinen, insbesondere wenn man sie noch durch Technologie unterstützt. Ich meine jetzt nicht damit Menschen, die zum Beispiel gesundheitliche Defizite oder Behinderungen durch technische Hilfe auszugleichen versuchen. Aber es gibt Menschen, die gewissermaßen eine höhere Stufe des Menschseins durch Technologie erreichen wollen. Zum Beispiel, indem sie sich, und das ist ernst, durch Computerchips im Gehirn verbessern wollen. So gibt es ja ernsthaft den Versuch von Mischwesen aus biologischem Organismus und Maschine, sogenannte Cyborgs. Die Idee stammt übrigens aus der Raumfahrt der 1960er, in der man überlegte, Menschen als selbstregulierende Mensch-Maschinensysteme im Weltraum autonom überlebensfähig zu machen, statt ihnen eine Raumkapsel mit erdähnlichen Verhältnissen zu geben. Alle diese Versuche der Selbsterlösung und Selbstverbesserung des Menschen sind aber meines Erachtens wieder Münchhausen-Versuch, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen. Es gibt meines Erachtens keinen anderen Weg, mit dem der Mensch sich selbst von Sünde und ihren Folgen wie Krankheit, Behinderung und Tod selbst befreien könnte. Es ist allein Gottes Rettungshandeln in Jesus Christus. Weil er am Kreuz für uns gestorben ist, sind wir gerechtfertigt. Und mit ihm werden wir von Gott zu einem neuen, ewigen Leben auferweckt. Wie Paulus im Galaterbrief schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der alte, von Sünde zerstörte Mensch muss in Jesus sterben, damit der neue Mensch mit ihm auferweckt wird. Das ist die christliche Hoffnung in Jesus. Durch Glaube und Taufe werden wir in seinen Tod mit hineingenommen, befreit von der Sünde und mit Gott versöhnt. Durch ihn werden wir in die Gemeinde, den Leib Christi, gestellt, gewissermaßen in Jesus Christus einverleibt und zu einem neuen, ewigen Leben auferweckt werden durch den Heiligen Geist. Das ist der Weg der Gnade Gottes zu unserer Rettung. Wie schon bemerkt, ist es aber nicht nur der Mensch, der Rettung braucht, sondern die ganze vergängliche Schöpfung. Auch sie ist durch Sünde korrumpiert. Mit der Auferstehung Jesu von den Toten, über die Paulus auch in Athen gepredigt hat, beginnt die Neuschöpfung Gottes. Über den Schöpfer Gott schreibt Paulus den Römern, dass er der ist, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Es geht also nicht nur um Reparatur, nicht um ein Neumachen unter Verwendung möglichst vieler Altmaterialien, sondern um eine völlig neue Schöpfung. Und zwar ganz und gar von Gott her. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Für die gesamte Schöpfung gilt die Verheißung der Offenbarung des Johannes. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Deshalb steht dieser Sonntag Jubilate im Zeichen eines freudigen Jubels über Gottes großartige Verheißungen und Taten, die unsere österliche Hoffnung begründen. Dafür müssen wir in Jesus sein, heißt es im 2. Korintherbrief. Was ist damit gemeint? Ich denke, das gehörte Bild aus der Evangeliumslesung ist hilfreich. Wir als gläubige Jesus-Nachfolger sollen wie Reben an ihm, Jesus, dem Weinstock, bleiben, damit der Vater uns wie ein Weingärtner zubereitet und reinigt, damit wir geistliche Frucht bringen. Wie geht dieses in Jesus bleiben? Er sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich in meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Können wir etwas zu unserer Rettung dazu tun? Ich glaube nicht. Denn Paulus sagt, alles aber ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. Aber vermutlich können wir Gott im Weg stehen, damit wir uns Gottes Wirken an uns aber nun nicht entziehen, sondern ihn wirken lassen. Ist meines Erachtens zum Beispiel unser gemeindliches Profil, das zum missionarischen Gemeindeaufbau, was mit dem zusammengesetzten Wort Gnade bezeichnet ist und da hinten hängt, immer wieder hilfreich. Als erstes, es ist allein Gottes Gnade, die uns rettet und mit ihm durch Jesus Christus versöhnt. Wir sind in die Gemeinschaft des Leibes Christi gestellt, auch hier in dieser Gemeinde. Seine Gnade ist für uns Grund zum Jauchzen, Jubeln und zur Anbetung Gottes. Da uns Jesu Liebe drängt und unseren Weg bestimmen soll, sind Dienst für andere Menschen und Diakonie angesagt. Und wir wollen gerne an dieser Einladung durch Evangelisation allen Menschen weitergeben. So bleiben wir nach seinem Wort in Christus und bleiben an ihm dran. Paulus sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Was nehmen Sie heute persönlich davon mit? Überlegen Sie vielleicht nochmal, was das für Sie persönlich bedeutet. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.